das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch den Tod. Anders hat es noch nicht Macht, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. Lieber Vater, wir danken für das, was wir heute singen könnten. Wir möchten noch erwähnen, das, was wir in Psalm 34 in der ersten Stunde gelesen haben, dass David da in seiner Not und Bedrängnis dich doch lobt und verherrlicht, preist und groß macht. Und das möchten wir auch tun als Dank für alles, was du in deiner Gnade für uns hast gemacht. Und wenn wir an Jesus denken, dein einzig geborener Sohn, der sich als Osterlamm hat geopfert für unsere Sündenschuld, als Heiden, als diejenigen, die weit weg von dir waren, das uns so nahe gebracht durch deine Gnade. Wir möchten das niemals vergessen. Wir möchten auch nun sprechen gerne über das Testament und den letzten Wille von deinem Sohn Jesus Christus. Eine Sache, die keine Religion kennt. Keine Religion hat eine persönliche Erlöser. Wir haben die schon bekommen. Wir danken dir dafür und beten deswegen auch, dass du mich Gnade und Weisheit schenkst, um das Wort klar und verständlich zu predigen. Wir beten auch für alle Anliegen, die wir so besprochen und die kundgegeben worden sind, speziell für die Ungläubigen in unserer Umgebung, die noch nicht einen Erlöser als Jesus Christus persönlich kennengelernt haben. Bitte öffne auch ihr Herz und ihre Augen für diese wunderbare Gnade, die du ihnen mit Osten offenbaren möchtest. Und gib mir Weisheit, um das Wort heute klar zu predigen, zu deiner Ehre. Das bete ich in Jesu Christi Namen. Amen. Hier sehen wir einen wichtigen Punkt in Vers 16 von Hebräer 9, dass wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen, des, der das Testament machte. Mit anderen Worten, wenn du lebst und du hast Vater, Mutter oder beide, die sind ein oder beide noch im Leben, dann hast du im Allgemeinen noch kein Recht auf ihre Erbe. Im Moment, dass sie beide tot sind und sie haben ein Testament, dann kommt ein Teil oder das größte Teil von das, was deine Eltern ist, dir zu. Und da kann man eigentlich sagen, das Testament im Neuen Testament fängt an, das Neue Testament nicht in Matthäus 1, aber eigentlich in Matthäus 27 mit dem Tod Jesu Christi. Nicht in Markus 1, aber in Markus 15, wenn er am Kreuz genagelt wird. Nicht in Lukas 1, aber in Lukas 23. Da fängt das Testament an. Und viele Testamenten, die sind wichtig. Und oft ist es so, dass bevor ein Mensch stirbt, sage noch ein paar Worte, die sehr wichtig sind. Wichtig für die direkten Nachkommen, die Kinder oder die Enkelkinder. 1. Mose 49 haben wir eine ganze Liste von Jakob, der stirbt und gibt eine Menge Prophezeiungen, mehr als 30 Stück, über seine Kinder, wie es mit jedem von den 12 Söhnen Jakobs ausgehen soll. Und die finden statt 2.000 bis 3.000 Jahren später. Auch Mose hat in 5. Mose 32 und 33 ein letztes Wort gesprochen, bevor er stirbt, speziell an das Volk Israel und an seine Nachkommen Josua. Und Josua selber, es ist vielleicht ein schönes Vers, das haben wir auch auf ein Stück Holz bei uns zu Hause eingegeben. Seine letzten Worte sind wunderschön in Josua 24, Vers 15. Und da am Ende steht geschrieben, unabhängig, sagt Josua, was ihr als Volk Israel tut, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua 24, Vers 15. Mit anderen Worten, was andere Christen tun, bekennende Christen, von neuem geborenen Christen, sagt Josua oder Juden damals, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist eine Entscheidung, die du machst. Schlussendlich ist es wichtig, dass wenn du sagst, ich habe Jesus kennengelernt, ich und mein Haus haben die Entscheidung gemacht, Jesus zu dienen. Und ich nehme darin meine Frau, meine Kinder mit. Und wenn die Kinder älter sind, dann müssen sie sich selber entscheiden. Aber solange sie hier in meinem Haus sind, möchten wir aus freiem Willen, aus Liebe zu dem Herrn Jesus Christus dienen. Das ist im Alten Testament ein paar Beispiele von Jakob, von Mose, von Josua. Und natürlich finden wir auch Paulus. Paulus hat auch einen letzten Brief geschrieben, als seine letzten Worte, die er schreibt, bevor er stirbt, in 2. Timotheus Kapitel 4. Und dann sagt er, als, das können wir auch ein bisschen davon lernen, in 2. Timotheus 4, Vers 7, er sagt in Vers 6, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Das heißt, er wusste, dass er sollte bald unter, sagt die Geschichte, Kaiser Nero geköpft werde wegen sein Zeugnis als Christ. Aber er sagt als Hinweis zu uns, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Also den Glaube an die Gottes Offenbarung, an Jesus Christus, an sein Wort, das hat er festgehalten. Und das sagte, das gebe ich dir gerne weiter als mein bester Mann, Timotheus. Kämpfe weiter diesen guten Kampf. Schau auf den Anfänger und Vollender deines Glaubens, der Herr Jesus Christus. Und natürlich auch Petrus hat gewusst, wenn sein Ende da war. In 2. Petrus, Kapitel 1, da lesen wir in Vers 13 bis 15, Seite 369, 2. Petrus 1, Vers 13. Ich achte es billig sein, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Mit anderen Worten, die Hütte, das nennt er seinen Körper. Denn ich weiß, Vers 14, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir denn auch unseren Herrn Jesus Christus eröffnet hat. Mit anderen Worten, die Hütte, worin deine, die Seele von Petrus ist, sein Körper, das, den Körper muss er ablegen und da soll er bald bei Jesus sein. Also er hat wie Paulus gewusst, das Ende ist nahe gekommen. Dann sein Glaubenskampf, Reise, Pilgerreise auf Erde ist bald zu Ende. Vers 15, ich will aber Fleiß tun, dass ihr allenthalben habt, nach meinem Abschied solches in Gedächtnis zu halten. Mit anderen Worten, das, was sie hier aufschreibt, im 2. Petrus, in 3 Kapitel, ist ein letztes Testament für die Gläubige, hier, an wem er schreibt. Und das ist eigentlich auch so, wenn man einen Vater oder Mutter hat und die sterben dann, dann kommst du beim Sterbebett und dann hat er noch oder sie noch ein paar Worte für die ja, meist geliebten Leute, die er oder sie hinterlassen möchte. Das ist eigentlich das Idee von das Testament und die letzten Worte von jemandem, der bald stirbt. Und auch Jesus Christus, Gottes einziggeborener Sohn, hat ein letzter Wille und ein Testament hinterlassen. Und das hat bestimmte Dinge enthalten, die niemand auf Erde so verheißen kann als er. Das heißt, niemand, ob es nun Joe Smith, der Gründer der Mormonen, Russell Rutherford von den Zeugen Jehova, von den Adventisten, wie heißt die, Mary Baker Eddy, glaube ich, Maria, ein Papst, Mohammed oder Buddha, die konnten keine von den sieben Dingen verheißen, die Jesus Christus in seiner letzten Wille und Testament dir und mir weitergegeben hat. Und das Erste, was er tut, am Moment, dass er am Punkt steht zu sterben, ist, dass er eine Verheißung gibt bezüglich unfehlbarer Führung. Das heißt, eigentlich sagt er, ich muss sterben. Wenn ich nicht sterbe, dann kann der Heilige Geist, der Tröster, der Geist aller Wahrheit wird nicht kommen, um in euch zu wohnen. Und wir lesen in Johannes Kapitel 16, Vers 13 folgendes. Johannes 16, Vers 13. Und ich will es hier vielleicht nochmal aufschreiben, diese Dinge. Erstens ist ein unfehlbarer, ist es mit einem H, unfehlbare Führung, die kein Mensch geben kann, die einmal gestorben ist. Aber Jesus sagt, ich soll euch nicht als Weisen hinterlassen. In Johannes 16 lesen wir in Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das ist der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der Tröster. Die hat Gott uns geschenkt, um uns in alle Wahrheit zu führen. Nicht nur die Wahrheit anhand der Schrift und heilsame Lehre, aber Wahrheit bezüglich zukünftiger Partner, Weisheit für Job. Was will der Herr, dass du mit deinem Leben, deiner Zeit tut, wie du deine Kinder erziehst, mit deiner Frau und deinem Mann umgeht. Das hat er alles offenbart. Und wenn wir uns von ihm führen lassen, kann er uns in diese Wahrheit führen. Frage ist, haben wir das Verlangen, um ihn führen zu lassen? Das ist oft das Problem. Und nochmals, wenn du katholisch bist, dann ist da ein Das ist ein Clown in Rom, die sagt, ich bin unfehlbar in alles, was ich sage aus meinem Stuhl, ex cathedra. Und die sagt, ja, Maria, die ist unbefleckt empfangen im Himmel. Maria hat niemals mehr Kinder gehabt nach Jesus Christus, obwohl sie 6 minimal nach Jesus bekommen hat, nach Markus 6, Vers 3. Und wenn diese Person aus dem Stuhl, ex cathedra, spricht, dann ist er unfehlbar. Nein, der Heilige Geist führt dich in der Heilige Schrift. Nicht irgendwo ein Mensch auf dem Stuhl in einem besonderen Anzug, die dann dir sagen kann, was unfehlbar ist oder nicht. Nochmals, Gott hat dir neben dem Heiligen Geist ein Buch gegeben. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt er in Johannes 17, Vers 17. Und wenn du betest, kann der Herr dich durch sein Wort in alle Wahrheit führen. Wenn du fragst, offenbart er sich erstens durch sein Wort, durch Umstände, durch innerliche Friede. Und die Friede ist verbunden mit Gott, dem Heiligen Geist. Wir sind hier in Johannes 14, Johannes Evangelium. Kommen wir ein paar Versen zurück nach Johannes 14, Vers 27. Das ist direkt unser zweiter Punkt, dass der Herr Jesus Christus auch sagt, ich gehe nicht nur weg, um ein unfehlbarer Führer, oder eigentlich muss man sagen, oder besser, Führer, ist der Heilige Geist. Er sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 27, er gibt ein übernatürlicher Friede. Und diese Friede, die hat nichts zu tun mit einem Weltfriede oder einem Friede im Zweiten Weltkrieg oder einem Friede in Russland oder Ukraine. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, den Frieden lasse ich euch, meine Friede gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Mit anderen Worten, wir haben ein Herz, was von Natur sehr schnell fürchtet für Probleme, finanzielle Schwierigkeiten, Inflation, Covid-Maßnahmen, die unsere Geschäfte attackieren, unsere Freiheit beschränken, Kriege, die kommen und so weiter. Es wird nur schlimmer werden, sagt die Bibel, in der Zukunft. Diese Welt ist wie ein Frau im Barrensee, sagt der Herr, die Barren wird, und die kann nicht die Sünde von dieser Welt ertragen. Die Millionen ungeborener Babys, die getötet werden, die Sünde von einer Welt mit Sexperversion, mit Hurerei, mit Leute, die ermordet werden und ihr das Blut von denjenigen, die wird nicht vergossen werden. Das sind Sünde, die mehr und mehr sich hochstapeln in eine Gesellschaft. Und da kommt, wie damals in das Land Kanaan, ein Gericht von einem heiligen Gott. Und das wird nicht besser. Die Welt wird nicht besser werden. Die UNO sagt, die EU sagt, die NATO sagt, ja, wir haben hier eine menschliche Organisation, einen Rat, die dafür sorgen kann, dass all diese Probleme gelöst werden. Sie werden nicht gelöst. Es wird nur schlimmer werden. Es wird so schlimm werden, dass in der nahen Zukunft man sagt, wir brauchen Hilfe von außen. Die Avengers, die gefallenen Kinder Gottes, sagt die Bibel, die sind nicht gut. Und die kommen von außerhalb der Erde um. Ja, weil wir können es nicht mehr selber schaffen. Die können uns helfen. Nein, die werden dich nicht helfen. Die werden dich schlussendlich zwingen, eine Person anzubeten, einen falschen Christus. Wenn du nicht das Merkzeichen des Tieres 666 als Chip in dein Stirn und deine rechte Hand nimmst, dann kannst du nicht mehr kaufen und verkaufen, essen und trinken. Das ist, was die Bibel sagt. Aber wenn du dich bekehrt hast und zu Jesus kommst, wirst du entrückt, bevor diese Zeit anfängt. Aber alle Sachen sind nun schon da, inklusive diesen Barcode, diesen Streichcode auf alle unsere Produkte, dass du einmal diesen Zahl 666 in der nahen Zukunft aufnehmen muss. Du sagst, ja, ich habe ab und zu Schwierigkeiten, ich habe große Ängste, um überhaupt einschlafen zu können. Viele Leute können heute nicht mehr normal schlafen, weil sie haben so viel Angst. Das Erste, was ich erfahren habe, wenn ich Jesus Christus kennengelernt habe, ich habe ein reines Gewissen vor Gott und Menschen und konnte normal schlafen. Kein Schlafmittel mehr, keine Unruhe mehr, keine Sorge, dass du dich nicht verantworten kannst vor Gott und Menschen. Normal schlafen. Und das ist eine Sache, die Gott schenkt. In Epheser Kapitel 4, Vers 6. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Wenn Gott dich an Friede gibt, kannst du äußerlich in Schwierigkeiten sein, zum Beispiel Martyrer, die als Christen heute auch in Moslemländern, kommunistischen Ländern in Gefängnissen sind, getrennt sind in Zeit von Weihnachten, Ostern von ihrer Familie, jahrelang nur weil sie Jesus als Erlöser bekennen, die haben doch einen übernatürlichen Frieden in ihrem Herzen. Die kunnen in vrede dat durchmachen, wat normaal niet mogelijk is. Jaren her war daar een Martyrer, die kurz van de katholische Kirche, bevor er enthauptet wurde, zu diesem Ausführer hat gesagt: Van deze Enthauptung, bevor du mein Haupt abschneidest, kannst du mir ein Vergnügen tun. Und dann hat er gesagt, leg deine Hand, bevor du mich hinab, hier auf meinem Herzen und spüre, ob ich einen unregelmäßigen Herzschlag habe. Das heißt, ob ich nervöser bin, als dass du bist, die mich enthaupten muss. Hat das getan und das war einfach, boom, boom, boom. Es war ganz ruhig, war ein tiefer Friede. Und der Mann selber, nachdem er hat er bum 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 gemacht, hat gedacht, dieser Mann hat ein reines Gewissen vor Gott und Menschen. Er hat keine Angst gehabt, nicht vor dem Tod, weil er wusste, wo er die Ewigkeit verbringen soll. Und das konnte diese Person, die ihm den Haupt abschlagen musste, nicht sagen. Dann drittens, in die letzte Wille und das Testament unseren Herrn Jesu Christi hat er eine Verheißung gegeben bezüglich ein neues Körper. In Johannes-Evangelium, da sind wir nun, weil es gibt viele schöne Versen in Johannes-Evangelium bezüglich dieser Sache. In Johannes 14, Vers 19, da lesen wir Folgendes, und ich werde das hier aufschreiben. Gott sagt, ein neues Leib sollst du einmal bekommen. Das verspricht er uns. Es ist noch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Mit anderen Worten, auch wenn ihr mal stirbt, sollt ihr einmal ein neues Leben haben, weiterleben. Und das ist in einem Körper, was nicht mehr wie hier ist, auseinanderfällt, älter wird, dicker wird, graue Haare bekommt, Haare ausfallen. Aber ein Körper, was immer und ewig das Gleiche sein soll, wie das Körper des Herrn Jesus Christus. Wir lesen in Philipper 3, Vers 21, welchen unseren nichtigen Leib, so sieht Jesus das Leib von dir und mir an, welchen unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe. Nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Die Wirkung ist, den gleichen Heiligen Geist, den Jesus von den Toten auferweckt hat, ist fähig, dein sterblichen Leib ein neues Leib zu machen. Du sagst, wann wird das geschehen? Das wird geschehen am Moment, dass Jesus kommt, zurückkommt, um uns als sein Braut zu sich zu nehmen. Und dann, nur dann alleine, sollen wir ihm sehen, wie er ist. Er sagt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, mein Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, das ist eine der wunderschönen sieben Sicherheiten, die Gott uns schenkt, wenn es, das heißt, wenn Jesus erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es kommt der Moment, dass wir Jesus sehen, wie er ist. Also ein 33-jähriger junger Mann, er kommt vom Himmel. Wir sehen die Wunden, seine Hände und seine Füße. Wir werden immer erinnert sein, dass er als Lamm Gottes, das ist irgendwie mit Osten, für uns geschlachtet ist, für deine, meine Sünden geschlachtet ist, doch auferstanden ist, er lebt. Und wenn er kommt, dann sollen wir sein, wie er ist, dann hast du dieses Auferstehungsleib bekommen. Und dann, am Moment, dass er kommt, sollst du sein, wie er ist. Das ist noch nicht der Fall. Man kann sagen, wir sind so ungefähr zwei Drittel errettet. Die Seele ist errettet, die Geist ist von neuem geboren, das dritte Teil, dein und mein Körper, hat sich noch nicht verändert. Stärker noch, das Körper sorgt dafür, dass wenn wir in Unglaube Dinge tun, die nicht richtig sind, das alte Fleisch und wegzieht aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und der Herr sagt, auch das letzte Teil möchte ich bald erlösen. Das ist die Erlösung von dein und mein Körper. Und das ist der Moment, wenn wir entrückt werden. Römer 8, 29 sagt, welchen er, also Jesus zuvor versehen hat, der hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes. opdat hij de eerstgeborene zou onder vele brüdern. Dat heißt, du wirst gleich in einem Ebenbild, körperlich, wenn Jesus kommt, um dich und mich heimzuholen. Das ist ein Grund, um uns zu sinnen nach der Entrückung. Warum? Weil dann bist du erlöst von diesem elenden Körper. Weil das alte Fleisch sorgt dafür, also eigentlich dein Unglaube eigentlich an den Herrn, und dass man ab und zu in Unglaube das alte Fleisch wieder nachgeht, sorgt dafür, dass du die Gemeinschaft mit Jesus ein bisschen verliert und zurückgezogen wird in diese Welt, in diese alte Welt, um zu tun, was dein Fleisch will, nicht nach dem, was der Herr möchte. Und das kann Mohammed nicht für einen Mensch tun. Warum nicht? Er ist im Grab und du kannst nach Medina gehen und sein Gebein anschauen und besuchen. Buddhas Gebein wird noch immer rund getragen. Damals in Österreich habe ich gewohnt, in Feldkirch, in Frastanz. Das größte Kloster Österreichs, genau neben, wo ich gewohnt habe. Und da kam ein Tag das Gebein Buddha vorbei. Und dann haben all die Österreicher gesagt, oh, wir müssen das Gebein von Buddha mal besuchen. Dann haben wir diesen Traktaten da hinter den Fenster von den Autos getan und so weiter. Und viele böse Anrufe bekommen, dass wir ihren Tag versaut hatten wegen dieser schrecklichen Auferstehungsbotschaft des Herrn Jesus Christus. Weil ja, Buddha war tot und sein Gebein war da. Da kann niemand sagen, dass er lebt, weil er war tot. Das Gebein ist sichtbar zu sehen. Aber niemand hat ein Gebein von Jesus Christus gefunden. Nichts. Er wohnt, er lebt noch immer dort an der rechten Hand des Vaters. Lenin, du gehst nach Moskau, sagen, ja, Kommunismus ist weg. Nein, Stalin und Lenin sind noch immer aufgebahrt am Roten Platz da. Man kann das balsamierte, das gebalsamte Leibkörper Jesu von Lenin und Stalin noch immer finden in Moskau. Alle Päpste werden eingebalsamt. Wie sagt man das? Balsamiert? Balsamiert? Sind tot und können nichts tun für dich. Maria kann nichts tun, war eine normale Frau, die wie gestorben ist. Die kann kein Fürbitte tun. Die Heiligen können kein Fürbitte tun. Sie sind normal gestorben. Ich wohne an der Jakobsweg in Peterzell. Die führt schlussendlich via, glaube ich, Genf, Frankreich, Spanien, nach Portugal, Santiago de Compostela, wo das Gebein von Jakobus sein sollte. Was kann Jakobus tun für dich? Nichts. Das Gebein liegt da. Aber man soll irgendwo beten, einer von diesen heiligen Tagen, als der heilige Jakobus noch betet für die Verstorbenen, die da irgendwo in der Fegefeuer sind für einen Katholik. Das ist einfach Unsinn. Dann vieles möchte ich sagen, der Herr verspricht, dass am Moment, dass du ihn aufnimmst als Heiland, du ein Heim bekommst, was größer ist, als was man hier auf Erde sich vorstellen kann. Es wird so erwähnt in Johannes Kapitel 14, Vers 2. Mit anderen Worten, du hast ein Heim versprochen von einem Mann, der sich nennt König aller Könige, Herr aller Herren. Und die bereitet ein, wie ein guter, die alte Geschichte, der Prinz bereitet einen Palast vor für seine hübsche Braut, die meistens aus armen Verhältnissen kommt, und nimmt sie mit, heiratet sie in einen wunderschönen Palast und sie leben noch immer glücklich in die Ewigkeit. Das ist eigentlich gestohlen als Plot, als Thema aus der Heiligen Schrift. Wir lesen in Johannes Kapitel 14, Vers 2. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Das heißt, früher war das sicher so, ein Mann musste ein bestimmtes Alter haben, sicher hier im Westen, dass man an Arbeit hatte, an einer bestimmten Wohnung, ein Einkommen hatte. Und dann konnte er einen Brautschatz zahlen, das ist ein ganz biblisches Prinzip im Neuen Testament, Alten Testament auch, an der Familie von seiner Frau. Das zeigte, wie viel die Frau für ihn wert war. Er hat sie mitgenommen und dann in sein Haus, Palast eingeführt. Das war die Idee. Und das kommt eigentlich aus der Schrift. Jesus sagt es hier so, dass in das Haus seines Vaters viele Wohnungen sind. Das ist, die Wohnungen sind in einer Stadt, eine Stadt von reines Gold, wie Offenbarung 21 sagt, groß ungefähr 2.500 bei 2.500 bei 2.500 Kilometer. Da kannst du dir vorstellen, so große Möllen des Universums von Zürich nach Moskau, von Moskau nach Teheran, Iran, von Iran nach Alexandria, Ägypten, Alexandria nach Zürich, viereckig und dann auch noch in kubische Kilometer. Na, da können Millionen, Dutzende Millionen Leute wohnen. Und diese Stadt von reines Gold ist das, was Jesus nun vorbereitet für dich. Und wenn er das ein bisschen ausrechnet, über 20 Jahrhunderte, jeden 100 so viele Millionen Christen, hast du minimal ein Haus mit 15 Zimmern. Minimal. Na, heute sagt man immer, auch in der Schweiz, na, ich möchte den Traum von einem eigenen Haus haben. ein selbstständiges Haus und so weiter, mit so viel Zimmer und so viel Badezimmer und so weiter. Und ein Kollege von mir, die hat Fenster eingebaut hier im Süden, in Bellinzona, da in Tessin. Und gesagt, ich musste da Fenster aufbauen. Die Fenster waren so teuer als mein ganzes Haus. Ja. Da waren reinen diesen Hahnen da und so weiter, in diesem Badezimmer und so. Der Typ hat so viel Geld gehabt. Er hat keine Ahnung, was er mit seinem Geld tun muss. Er hat 10 von diesen Sportwagen, Rolls Royce gehabt und so weiter. Was tut er dann? Ja, der kann schwer 20 Rolls Royce haben. Dann hat er gesagt, weißt du was, dann kaufe ich da wahnsinnige teure Fenster, goldenen Hahn, alles Mögliche. Warum tun Leute das, die eine wahnsinnige Menge Milliarden haben? Was sie suchen, um hier auf Erde ihr Palast zu haben. Das Einzige, was sie sehen, wie ein Mensch mal gesagt hat, von dem Himmel, ist die Erde. Sie versuchen, das so schön wie möglich zu machen, aber indirekt wissen sie, nach diesem Leben ist es fertig. Ist da keine Hoffnung mehr. Wenn man es umdreht und wir wissen, was Gott uns verheißen hat, ein Heim im Himmel von reines Gold, das sind wenige Wohnungen. Und wenn Jesus etwas vorbereitet, ist es perfekt. Da ist nichts, man kann es nicht verbessern. Und diesen Ort hat Jesus nun vorbereitet für dich. Und sein Verlangen ist, dass ihr zu mir kommt, dass ihr seid, wo ich bin. Ich habe es oft gesehen mit Leuten, die eine wahnsinnige Menge Geld haben. Weißt du, was ich oft sehe mit den Leuten? Die haben oft riesengroße Tische. Und ich bin mal ein paar von den solchen Leuten reingekommen. Das ist meistens nicht so eine angenehme Atmosphäre. Stärker noch, es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre, meistens. Man kommt rein als Christ in einen Heim und da spürst du so eine Atmosphäre mit dicker Luft. Und man kann eigentlich nichts sagen und da ist ein unangenehmer Zustand da zu Hause. Und sie laden dich ein, um Freude zu geben. Sie haben keine Freude, sie haben keinen Frieden in diesem Haus. Sie haben physisch alles da, aber da ist kein Glück zu finden. Und dann laden sie an Christen, denken sie, dann muss ich ein bisschen Freude in meinem Haus geben und so weiter. Und dann bist du eingeladen, dann kannst du mal Ansprache machen über etwas und dann doe ich Ansprache und so weiter. Alles ist schön. Dann gehst du wieder weg und sitzt in ihrem Elend alleine in einem wunderschönen Haus. Aber das ist kein Frieden. Das ist keine Freude. Weil sie haben Jesus Christus nicht. Sagen wir, das Äußerliche schon. Aber der Herr sagt, ich gebe euch einen innerlichen Frieden nun schon und ein neues Heim da oben im dritten Himmel. Und in Offenbarung 21, das heißt auch Offenbarung, da werden Dinge offenbart, die in die anderen 65 Bücher nicht so klar erwähnt werden. In Offenbarung 21, dann sehen wir, Vers 21, ein bisschen, wie diese Stadt aussieht, wie deine neue Wohnung aussieht. Also wenn du ab und zu denkst, na, ich möchte mir mal ein wunderschönes Haus wünschen und ein reines Gold vielleicht auch noch. Naja, Beste ist, komm zu Jesus Christus. Wenn du den Hausmeister hast, als Erlöser in dir durch den Heiligen Geist, dann möchte er als Bräutigam, als Teil seiner Braut, bist du dann auch alles schenken. In Offenbarung 21, Vers 21 lesen wir, die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war von einer Perle. Und die Gassen der Stadt waren lauter Gold, als ein durchscheinend Glas. Lauter Gold. So sehen die Gassen aus. Kannst du das vorstellen, hier in St. Gallen? Man Straße man lauter Gold laufen. Da ich habe es gesehen, ein bisschen Saudi-Arabien, wo ein Freund von mir Geschäfte macht. Ich sage, bin mal bei diesem Typ eingeladen, dieser Mohammed bin Salim, glaube ich. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du in seine Wohnung reinkommt. Aber das ist nichts verglichen mit dem, was Gott für dich und für mich hat bereitet. Es ist viel schöner. Es ist für die Ewigkeit. Und es ist auch noch so, dass deine Seele errettet ist und dann so das, was wir gerne sehen, auch qua Gold, uns geschenkt werden. Nochmals, die Reichtum bekommst du, wenn du den Bräutigam hast. Am Moment, dass eine Frau vermalt ist mit einem Bräutigam, die reich ist, hè, dann bekommt sie automatisch, am Moment, dass sie zusammenkommen, ist sie Erbe von diesem Reichtum. Beste Beispiel ist in Nederland, wir haben nun einen König, wie heißt Alexander? Und er hat ein argentinisches Mädchen geheiratet. Nicht besonders, das ist kein blaues Blut. Aber das Mädchen, Maxima heißt sie, ist nun als Titel Königin der Niederlande. Sie war ein normales Mädchen in Argentinien, weil sie verheiratet ist mit diesem König, der ein Vermögen von 4, 5 Milliarden, glaube ich, Euro, ist sie nun Königin. Hat sie nicht nur Teil an das Vermögen, aber sie hat auch Recht, um in verschiedenen Palasten zu wohnen. Und auf unsere Steuergelder, weil wir zahlen alles aus Steuergelder, die König zahlt keine Steuer und so weiter, alle möglichen Dinge zu unternehmen. Hat sie das verdient? Ja, wegen was? Sie hat ihm geheiratet. Da hat sie automatisch Teil an seinem Reichtum. Und wenn du zu Jesus gekommen bist, bist du nun schon ein Geist mit ihm. Einmal sollen wir mit ihm heiraten, nach der Drückung der Gemeinde. Und dann sollen wir auch mit ihm erben. Und das ist das, was er uns verspricht. Viele Leute heute, die sagen dann, na, wir möchten hier schon ein Reichtum aufbauen auf Erde, auch als Christen. Und der Herr sagt, das kann man besser nicht tun. Es ist nicht falsch, dass man ein eigenes Haus hat und so weiter, oder ein eigenes Haus, verstehe mich nicht falsch. Aber es soll nicht der Absicht sein, alleine das zu tun, wo die Welt nachstrebt. Das ist eine andere Geschichte. Komm nach 1. Korinther 3 und da lesen wir, dass da ein Richterstuhl Christi ist, dass wir nach der Entrückung auch gerichtet werden, wie wir unseren Werk getan haben. Das heißt, mit was für Motivation haben wir auf Erde den Herrn hier versucht zu dienen. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 3 von Vers 12. Das ist am Moment nach der Entrückung der Gemeinde, dass unsere Werken als Christ beurteilt werden. So wird ein jegliches Werk offenbar werden, der Tag wird es klar machen. Denn es wird durch Feuer offenbar werden und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird jemandes Werk verbrennen, so wird er des Schaden leiden, er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Also viermal sehen wir das Wort Werk erwähnt. Und ob das Werk nun verbrannt wird, das ist, wenn es gebaut wird aus Holz, Heu stoppen, das ist totes Gras, totes Holz, das sind Werken, die wir als Christ getan haben, nur für uns selber. Dass wir davon besser werden mit einer falschen Motivation. Aber wenn wir etwas getan haben, nur für den Herrn, was uns nur Ärger hat gegeben, wie Jesus zum Kreuz gegangen ist zum Beispiel, hatte er zur Verherrlichung seines Vaters getan, für die Rettung von deiner und meiner Seele, das hat Gott gefallen. Und das wird erwähnt als Gold, Silber, Edelsteine. Das sind Sachen, die nicht verbrennen, wenn man Gold, Silber, Edelsteine ins Feuer legt, das wird nicht verbrennen. Das bleibt. Gold ist ein Hinweis zu der Anbetung. Wenn du Gott anbetest, Lob und preist, das ist etwas, was kostbar ist für Gott. Silber ist ein Bild von Erlösung. Wenn Leute zum Glauben kommen oder wenn du Traktaten hast, was das Evangelium hat gepredigt, das sind Dinge, die Gott als Silber bewähren lässt und das bleibt, nachdem das Feuer das bewährt hat. Und Edelsteine sind Steine, Leute, die du zum Herrn gebracht hast und dann in eine Ortsgemeinde eingefügt werden und das, bis sie da lernen, den Herrn Jesus zu dienen. Das sind Dinge, die für Ewigkeit, Ewigkeitswert haben. Und das ist wichtig und kostbar für Gott. Das heißt, Gott sagt hier in, er gibt hier auch das Haus oder ein Heim eines reichen Mannes. Und er ist diesen Mann, der reich ist und genau weiß, was für uns wichtig ist in unserem neuen Auferstehungskörper. Dann möchte ich etwas sagen. Jesus verheißt auch ewige Sicherheit. Mohammed kann niemand ewige Sicherheit geben. Es gibt keine Heilsgewissheit für einen Sünder in 114 Kapitel oder Suras in einem Koran. Es gibt einen einzigen Vers, wo ein Moslem in dem Koran sicher weiß, wo er hingeht, wenn er stirbt. In der Hadith, das zweitheiligste Buch nach dem Koran, Nummer 266 in das fünfte Buch, sagt Mohammed selber, dass er nicht mal wusste, wo er, ob er überhaupt im Paradies, Moslem-Paradies, kommen sollte. Er hat gedacht, dass ein Moslem dahin gehen kann, wenn er in einem Dschihad, einem Heiligen Krieg, getötet wird. Aber das Beweis hat er niemals gehabt. Und der Punkt ist, dass Paulus weiß, und die Heilige Schrift sagt ganz klar in verschiedenen Teile, das aber ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Solches Leben ist wo? In seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist eine Verheißung, die kein Mensch, keine Religion gibt. Ich sage immer, wenn er mit einem Philosoph spricht oder einer sehr religiösen Person, ich stelle ihm immer drei Fragen. Die kannst du auch immer mal stellen. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, bist du wirklich vom Herzen glücklich? Die meisten können keinen nicht vom Mund Ja sagen. Zweite ist, wenn du stirbst, wo gehst du hin? Die meisten sagen, ja, ich hoffe in Valhalla oder in Himmel oder etwas. Und drittens sage ich, bist du sicher und hast es auf Schrift? Hast du auf Schrift, dass wenn dein Körper stirbt, deine Seele an einem Ort kommt, wo es keine Sünde, kein Tod, keine Hölle, kein Teufel mehr gibt? Die meisten müssen auf alle drei Fragen Nein sagen. Du kannst auf alle drei Fragen Ja sagen. Also ich bin glücklich im Herrn. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich bin sicher. Und drittens, es ist auf Schrift, weil die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Petrus sagt das auch in 1. Petrus. Ich will ein paar Versen darüber lesen. Das sind wunderbare Verheißungen, ein Testament, das Jesus Christus hinterlassen hat. 1. Petrus 1, Vers 3 bis Vers 5. Gelobt sei Gott und der Vater, unseren Herrn Jesu Christi, die uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Daran gedenken wir mit Ostern. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweidlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben, kein Werke, keine Religion, durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche zubereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Das ist eine wunderbare Verheißung, die Gott hat gegeben. Johannes sagt das auch in das Johannesevangelium in Kapitel 10, Vers 27 bis Kapitel 10, Vers 29. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe, sagt Jesus, höre meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Das heißt, wenn wir hier die haben, dann ist die Hand Jesu rund um dir, die Hand des Vaters darum. Und niemand, nicht deinen eigenen Unglauben, nicht der Teufel, kann dich aus der Hand des Vaters und des Sohns reißen. Das heißt, wir nennen das die Verheißung des ewigen Lebens. Und das hat keine Religion, dass du sicher weißt, Sicherheit hast von ewiges Leben. Wir sind versiegelt mit dem Tag, mit dem Heiligen Geist, bis zum Tag der Erlösung, versiegelt für ewig. Und nochmals, vielleicht die schönste Referenz ist, dass der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 38 und Vers 39, dass niemand, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Römer 8, Vers 38, ich bin gewiss, Paulus war gewiss als Christ, du kannst auch gewiss sein als Christ, unabhängig, was du als Christ getan hast. Oder vielleicht sagst du, ich habe mir eine größere Sünde bekommen, als bevor ich zum Glauben kam an Jesus Christus. Das kann die Gemeinschaft mit Jesus kaputt machen, aber nicht deine Kindschaft verlieren lassen. Römer 8, 38. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich scheiden. Nicht den Unglauben, nicht deine Sünde, nicht der Teufel. Nichts kann dich scheiden. Wenn Gott es sagt, dann ist es so. Und deswegen war Paulus auch sicher von seiner ewigen Bestimmung. Wenn du ewiges Leben hast, dann heißt das, dass du bestimmt bist zu einem Ort, wo kein Teufel, kein Sünde, kein Ungläubige kommen kann. Der Herr sagt in Philipper Kapitel 1, Vers 23, es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, welches auch viel besser wäre. Das heißt, wo ist Christus? An der rechten Hand des Vaters. Da wusste Paulus, geht er hin. Da gehst du auch hin, wenn du stirbst oder entrückt wirst. Darum sagt er auch in 2. Korinther 5, Vers 8, er hat kein Problem zu sterben. Weil für ihn ist Sterben entschlafen. Kurz in den Schlaf gehen und man wird dann wach in die Gegenwart des Herrn. 2. Korinther 5, Vers 8, wir sind aber getrost und haben wie mehr Lust, aus dem Leibe zu wallen, also weg vom Körper, und daheim zu sein bei dem Herrn. Unser Heim ist oben. Unser Heim ist nicht hier unten. Wir sind Pilger, die durchziehen. Wir können eine schöne Wohnung vielleicht haben, Gemeinschaft haben, Familie, Ehe. Das ist alles prima. Aber dein wahre Heim ist nicht auf Erde. Es ist oben im Himmel. Das ist, wo wir gehören. Keine andere Religion, mit Ausnahme von einer bibelgläubigen Christenheit, hat die Sicherheit, dass, wenn wir sterben, wir dort die Ewigkeit verbringen, in diesem Universum, wo es keine Sünde und kein Tod, kein Teufel und keine Hölle mehr gibt. Und das hat zu tun, dass Religionen haben indirekt nur eine Hoffnung, dass eine Person selber, wenn er bestimmte religiöse Bedingungen erfüllt, hoffen kann, das zu erreichen. Aber es hat keine Sicherheit. Wir sagen, wir haben keine Hoffnung in uns selber. Unsere Gerechtigkeit, meine und deine Gerechtigkeit, reicht nicht. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist außerhalb mir. Jesus Christus hat alles getan. Und deswegen war es seine letzte Worte: Es ist vollbracht. Bezahlt. Eins und für ewig. Und die Auferstehung Jesu hat bewiesen, er konnte das sagen, weil er starb nicht für seine Sünde, für deine und meine. Und deswegen hat er Macht über den Tod. Und er lebt noch immer. Und der gleiche Geist, der Jesus auferweckt hat, ist der gleiche Geist, der nun in dir wohnt. Den Heiligen Geist, der führt dich in aller Wahrheit, der Tröster. Dann in, als sechsten Punkt in Jesu letzte Wille und Testament. Er verheißt, wenn du an ihm glaubst, in ihm glaubst, sündlose Perfektion. Einmal sollst du sein wie Jesus Christus. Er war ohne Sünde. Einmal sollst du auch körperlich ohne Sünde sein. Keine andere Religion sagt, die nordische und teutonische Religionen, die sagen, ja, wenn ein Krieg gestorben geht, dann nach Valhalla und so weiter, dann kann man dann die Ewigkeit genießen, an viel fressen, saufen, töten. Das war die Idee der Germanen, um eine schöne Zeit miteinander zu haben. Ja. Moslems denken das Ähnliche, die gehen zu ihrem Paradies, Moslemparadies, und die können dann 75 Jungfrauen haben, die sie für die Ewigkeit verwöhnen. Wie sie dann ewig Jungfrau bleiben, ist wieder eine andere Geschichte. Und das war die Idee von Mohammed, weil er hat 14 legitime Frauen gehabt, aber das war nicht genügend. Er brauchte noch 11 Beifrauen dazu zu haben. Eine von seinen Frauen war ein 6-jähriges Mädchen, die dann mit dem er später zusammenkam als 9-jährige, und seine eigene Schwiegertochter. Das ist, wie ein Moslem denkt, das ist mein Ewigkeit, wo ich mich nach sehne. Und nochmals, was vielleicht noch gut ist zu erwähnen, ein Moslem hat keine Ahnung, wo er schlussendlich die Ewigkeit verbringen soll. Er hat gesagt, dass alle Propheten sündlos waren und obwohl Mohammed auch selber seine Sünde hat bekannt. Mohammed sagt in der Koran, dass kein Mensch sündigt gegen Gott, er sündigt nur gegen sich selbst. Sura 4, Vers 110. Naja, wenn niemand sich gegen soll, sündigt nur gegen sich selber, und das ist wieder abhängig von, was Sünde ist, und in einem Augen kannst du mit allen möglichen Dingen wegkommen. Das ist kein absoluter Standard. Das ist ein Problem. Und dann, also das war das sechste Punkt, sündlose Perfektion möchte ich noch erwähnen. Das ist an einem Ort, die ist die Bibel, Himmel, und sündlose Perfektion. Das verspricht der Herr, wenn du einmal zu Jesus Christus gekommen bist. Nochmals, wir sind eigentlich am falschen Ort, wir gehören eigentlich nicht hier, wir gehören da oben, aber das sind die Dinge, die wir einmal sichtbar bekommen und genießen, wenn wir dort sind, wo wir gehören, im Vaterhaus, bei dem Herrn Jesus Christus, unserem Bräutigam. Und das Letzte, was wir sehen, ist die wunderbare Verheißung, die wir im letzten Buch des Neuen Testaments finden, in Offenbarung 21, Vers 4. Und da lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4, und das nennen wir ewiges Glück. Jeder Mensch hat mal die, man sieht die alte Zauberer, wir möchten ewiges Leben und ewiges Glück haben. Na, das ewige Glück ist etwas, was du unbewusst automatisch bekommt, wenn du zu Jesus Christus kommst. In Offenbarung 21,4 lesen wir, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist das Leben, was wir nun haben, ist vergangen, es ist vorbei. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerzen, kein Tränen mehr. Ewiges Glück. Warum? Weil du bist gekommen zu Gott durch Gottes Weg, Gottes Wahrheit und Gottes Leben. Das ist eine Person, der Herr Jesus Christus. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste. Heute in der Schule lernt man Evolutionstheorie, ist korrekt, ist eine Theorie, kann niemals wissenschaftlich bewiesen sein, geht vollkommen gegen das erste und zweite Gesetz der Thermodynamik. Und Charles Darwin, der Bedenker von diesem Unsinn im 19. Jahrhundert, hat kurz bevor er starb Folgendes gesagt, Zitat, ich muss bekennen, dass nämlich all dieses studiert habe, ich noch immer in ein Sauf, in ein Schlumpf bin und nicht rausgekommen bin. Das heißt, er möchte etwas glauben, was nicht so war. Dass alle Leute hoffen, einen besseren Ort zu bekommen, einen besseren Zustand zu bekommen in diesem Leben. Aber die einzige Möglichkeit, das zu bekommen, ist durch diese Person Jesus Christus. Und die gedenkt man mit Ostern. Das ist der tragische Zustand. Du brauchst jemanden hinzuhaben, die den Tod besiegt hat. Das ist Jesus Christus. Du brauchst jemanden zu haben, der noch immer lebt. Das ist Jesus Christus. Wir haben hier ein Buch mit mehr als 500 Liedern über eine Person, Jesus Christus. Frag an einen Buddhist und einen Mohammedan oder einen Kommunist, wie viele Lieder er hat über Mohammed, Trotzki, Stalin, Buddha oder Konfuzius oder Mohammed. Die haben sie nicht. Sie haben keinen bleibenden Frieden, sie haben keine ewige Freude. Es ist zu finden in einer Person, der Herr Jesus Christus. Wir haben da gesungen über die Lieder, über die Auferstehung. Tief in die Grube gejagt, Jesus mein Heiland. Aber er ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Wer bekommt ewiges Glück? Es sind diejenigen, die in Jesus sind, die für immer mit den Herrn sind, die getröst werden durch den Heiligen Geist heute, die in ihrem Körper ist. Nochmals, es gibt 7 Sachen, die Jesus hinterlassen hat in seinem letzten Testament. Er sagt, ich möchte einen unfehlbaren Führer in dir geben, der dich in aller Wahrheit führt. Ich möchte dich einen übernatürlichen Frieden schenken. Nun schon. Ich möchte dich einmal ein neues Leib geben. Du bekommst das Haus eines sehr reichen Mannes, ein Multi-Trilliardär. Du kannst nun schon das ewige Leben genießen. Du kannst einmal sündlose Perfektion bekommen und du hast nun schon das Geschmack von ewiges Glück. Und einmal sollst du es körperlich auch erfahren dürfen. Kein religiöser Führer außerhalb des Herrn Jesus Christus kann diese 7 Dinge dich anbieten. Der Gott dieser Welt, nach 2. Korinther 4, Vers 4, der Feind, die sagt, dass Hindus, Buddhisten, Moslems, Kommunisten, Atheisten, Agnosten ihm ehren müssen, um indirekt sich selber zu vertrauen, ihre eigene Gerechtigkeit zu vertrauen. Er bringt eine falsche Hoffnung. Vertraue deine Arbeit, deine Nahrung, dein Einkommen, sicher in der Schweiz. Und dann was? Dann endet es so für alle Leute mit Spitalen, Tod, Begräbnisse, Friedhof und Gericht. Unabhängig, wie religiös oder nicht religiös du gewesen bist. Religion, das ist deine Zukunft. Gott sagt, diese 7 Sachen, die gibt es nicht in einer Religion. Die gibt es nur zu finden in einer Person. Und sein Name ist der Herr Jesus Christus. Und das ist der Kern vom Evangelium, dass Jesus gestorben ist für deine und meine Sünden nach den Schriften, dass er begraben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist. Er lebt. In ihm ist das alles zu finden. Außer ihm bekommst du nichts. Nun ist meine Frage, was hindert dich, um heute zu diesem Jesus zu kommen? Er enttäuscht nicht. Kommt her zu mir, alle, die ihm mühselig unbeladen seid, ich will euch erquicken. Der Last dieser Welt ist hart und teuer, die Last Jesus ist leicht und sanft. Komm einfach, wie du bist, und er soll dich niemals enttäuschen. Amen. Lass wir zusammen noch ein Lied singen. Ihr habt miteinander einen schönen Blatt, glaube ich, bekommen, der auferstandenen Jesus, Lied Nummer 360.